Der nächste Redner, Professor Dr. Reinhard Bach, er hat eine außerplanmäßige Professur für französische Philologie am Institut für Romanistik, hat unter anderem auch an der Universität in Halle studiert, hat sich mit Ernst Moritz Arndt und mit Rousseau befasst, hat Aufsätze geschrieben, beispielsweise über Ernst Moritz Arndt und die Franzosen und einige Anmerkungen zum Vergleich Ernst Moritz Arndts mit Jean-Jacques Rousseau. Herr Bach, Sie haben jetzt das Wort.
Jetzt beginnt meine Zeit, ja.
Eine Minute ist schon um.
Ich muss erst mal gucken, 20 Minuten habe ich, das heißt also, gut, ich versuche das zu peilen, alles klar. Was? 8? Gut. Ich stimme Herrn Echternkamp ausdrücklich zu, was die Überprüfbarkeit und die Notwendigkeit, Traditionsorte, Symbole zu überprüfen nach heutigen Maßstäben angeht. Ich kann ihm aber nicht zustimmen, wenn er Nationalismus in einer Diktion, die wir heute kennen und die wir im 20. Jahrhundert kennengelernt haben, gleichsetzt mit einem Nationalismus, für den Arndt steht. Das sind grundverschiedene Dinge. Das vorweg. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor allen Dingen, weil ich auch vor mir hertrage, dass die Universität eben kein gültiges Arndt-Konzept besitzt und dass es einfach nicht ausreicht, die Dinge sozusagen zuzudecken, auf Defizite der Forschung hinweisen. Und das verdanken wir tatsächlich auch Herrn Jabusch und der Initiative, dass endlich diese Dinge wieder sehr breit und offensiv diskutiert werden. Welchen Ausgang das nehmen wird, sollte das bessere Argument entscheiden. Die Defizite, die ich meine, beziehen sich auf einen Kontext, der über Arndt deutlich hinausgreift. Ich meine die Frage, wie gehen wir künftig mit deutscher Geschichte um? Denn der Fall Ernst Moritz Arndt ist, wenn ich es so sagen darf, inzwischen kein Einzelfall mehr. So hat sich durchaus namhafte internationale Forschung inzwischen auf die Rolle und Rezeption Johann Gottfried Herders konzentriert und den vermeintlichen Nachweis geführt, es handele sich bei Herder nicht nur um den geistigen Vater der Gegenaufklärung, sondern vor allem um den Erfinder jenes kulturellen und ethnischen Nationalismus, Antirationalismus, Antikosmopolitismus, zu deren Spätfolgen der Kalte Krieg des 20. Jahrhunderts gerechnet wird. Ähnlich kritisch wird inzwischen die Rolle zahlreicher anderer Vertreter der deutschen Kulturgeschichte hinterfragt. Es genügt über Google die Namen Martin Luther, Thomas Mann, Immanuel Kant, Fichte, Nietzsche, Marx, Richard Wagner aufzurufen, um ganz ähnliche Befunde zu entdecken. Was Arndt angeht, so gilt weiterhin, dass zwar die NS-Ideologen und später auch die DDR jeweils alternative Arndt-Konzepte besaßen, dass dem aber in unserer Zeit keine umfassende Aufarbeitung dieser Rezeptionsformen, geschweige denn ein eigenes Arndt-Konzept, entgegengesetzt wurde. Wenigstens drei wesentliche Aspekte ließen sich ad hoc benennen, wenn die Erarbeitung eines nach heutigen Maßstäben gültigen Arndt-Bildes ernsthaft angepackt werden sollte. Zum einen müsste insbesondere die nationalsozialistische Verfälschung Arndts dokumentiert werden. Denn in dieser fatalen Verquickung mit der NS-Ideologie liegt der berechtigte Ansatzpunkt der heutigen Arndt-Kritik. Zum anderen, also zweitens, ginge es zum Beispiel im Unterschied zur DDR-Rezeption darum, ohne Weglassungen und ohne ideologische Schönfärberei ein wirkliches Gesamtbild des Arndtschen Werkes im Sinne Gadamers einschließlich seiner problematischen Aspekte und ihrer Rezeptionsgeschichte aufzuzeigen. Ohnehin ginge es vor allen anderen Erwägungen um wissenschaftliche Sorgfalt, die sich in einer umsichtigen und behutsamen Geschichtshermeneutik darstellen müsste. Auf beide Aspekte werde ich im Anschluss kurz eingehen. Schließlich wäre als dritte Bedingung ein interdisziplinäres Herangehen gefordert. Darunter verstehe ich nicht nur das Nebeneinander, sondern die wirkliche Beachtung und gegenseitige Ergänzung unterschiedlicher Perspektiven, Betrachtungsmethoden, etwa der Philosophiegeschichte, der Theologie, der Soziologie, der Literaturwissenschaft, der politischen Ideengeschichte und, weil vor allem die Romantikforschung dies gebietet, sogar der Kunstgeschichte. Ein solcher Forschungsansatz könnte mittelfristig erfolgreich sein. Er wäre überdies der Würde der Universität in dieser schwierigen Situation angemessener als eine letztlich ohne soliden wissenschaftlichen Boden nur wenig abgesicherte Entscheidung. Und er würde der Tragweite und der Signalfunktion, von der bereits gesprochen worden ist, gerecht werden, die ohnehin im Blick auf die Problemfragen zum Umgang mit deutscher Geschichte eintreten wird. Einige Bemerkungen zu Punkt 1. Vielleicht ist es ja angebracht, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass Ideologie und Ideengeschichte nicht dasselbe sind. Denn stets waren es Ideologien, die die Ideengeschichte in eine Legitimationsstrategie zugunsten machtpolitischer Interessen zwangen. Und in diesem Sinn nutzte auch die NS-Ideologie nicht nur Arndt, sondern das gesamte kulturelle Erbe Deutschlands, um die tatsächlichen, nämlich wirtschaftspolitische Interessen deutscher Eroberungskriege zu verschleiern. Wenn also heute eine Schlagzeile verkündet, Arndt war im Sinne des Führers, dann muss man hinzufügen, Franz Liszt ebenfalls. Denn er komponierte mit der symphonischen Dichtung Les Préludes im Jahre 1848 jenes ergreifende musikalische Motiv, das von der NS-Propaganda äußerst wirkungsvoll für die Deutsche Wochenschau in Szene gesetzt wurde. Das Gleiche gilt erst recht für Richard Wagner, den Hitler selbst als den größten Deutschen bezeichnete. Es ist, wenn man auf der hermeneutisch nicht unbedenklichen Ebene der Zitate bleiben wollte, nicht eben schwierig, dieser Art der Argumentation eine ganze Reihe grundlegender Inkompatibilitäten zwischen den Ideen Arndts auf der einen und der Ideologie des deutschen Größenwahns auf der anderen Seite entgegenzusetzen. So lesen wir in Arndts Schrift, der Rhein-Deutschlands-Strom, ist heute auch schon mal zitiert worden, sprechet den großen Grundsatz aus und lehret ihn euren Kindern und Kindeskindern als das Heiligste eurer Größe und Sicherheit, dass ihr nie fremde Völker erobern wollt. Dieses heilige Gebot, niemals einen Eroberungskrieg zu führen, beschreibt einen Grundsatz, den Arndt in vielen Zusammenhängen wiederholt. Im Katechismus, von dem auch die Rede war, leitet er daraus die Konsequenz und Forderung ab, das Gewissen über den Befehlsnotstand zu stellen. Generell sollte der Soldat jeglichem unmoralischen Befehl den Gehorsam verweigern. Ich zitiere, das ist wahre Soldatenehre, dass kein Fürst oder König, keine Gewalt noch Herrschaft, den edlen und freien Mann zwingen kann, das Schändliche oder Unrechte zu tun. Und mit unüberhörbar demokratischer Inspiration fügt er hinzu, das Land und das Volk sollen unsterblich und ewig sein, aber die Herren und Fürsten mit ihren Ehren und Schanden sind vergänglich. Siehe, Gott wird jeden zu Gericht fordern. Er wird auch ein strenges Gericht halten über den knechtischen und tierischen Soldaten, der nicht wissen wollte, wozu Gott dem Menschen Gewissen und Vernunft in die Brust gelegt hat. Im Sinne des Führers, um auf diese Schlagzeile zurückzukommen, wären diese Worte von Arndt wohl eher als Aufforderung zum Hochverrat verstanden worden. Denn in der Tat lässt sich die hier von Arndt geforderte Haltung weit eher mit der Ethik des deutschen Widerstandes, zum Beispiel um Graf Stauffenberg, zur Deckung bringen, als mit Hitlers Eroberungskrieg. Und nicht umsonst berief sich das 1943 begründete Nationalkomitee Freies Deutschland explizit in diesem Sinn auf Ernst Moritz Arndt. Ich will versuchen, noch einige kurze Bemerkungen zu Punkt 2, also Fragen der Geschichtshermeneutik, zu machen. Es sei aber vorausgeschickt, dass es mir angesichts der Komplexität dieser Problematik völlig unmöglich war, eine abgerundete Darstellung in einen 20-Minuten-Vortrag zu bringen. Daher also nur einige unkoordinierte und ganz und gar unvollständige Bemerkungen. Arndt ist der große und wirkungsmächtige Propagandist nicht nur eines Volksbefreiungskrieges, der zunächst als eine Art Partisanenkrieg oder Guerilla beginnt, sondern auch der Propagandist eines demokratischen Nationalbewusstseins und einer demokratischen Umwälzung. Ich will Demokratie, bekennt er explizit und erklärt und verteidigt vielerorts die Worte Demokratie, demokratisch, Demokrat gegen zeitgenössische Ambivalenzen und gängige Herabwürdigungen. Denn in Wahrheit gab es für Arndt zwei Fronten. A, die französische Besatzungsmacht und in einem weiteren Sinn die französische Kulturdominanz, die sich eben auch sprachlich manifestierte, und B, die feudale Knechtschaft und sehr konkret die um der Aufrechterhaltung ihrer Macht willen sowohl mit Napoleon als auch mit Metternich paktierenden deutschen Fürsten. Es war, wie wir wissen, diese zweite Front, an der Arndt scheiterte. Denn zu einer Volksbefreiung von feudaler Unterdrückung in einem geeinten deutschen Nationalstaat ist es 1815 nicht gekommen. Dem Sieg über Napoleon folgte die Niederlage der demokratischen Kräfte. Sehr bald, nach der Ermordung Kotzebues und den Karlsbader Beschlüssen, setzte eine massive politische Verfolgung ein, begleitet von einer Verhaftungswelle gegen revolutionäre Umtriebe und so weiter. Ihr fielen auch Arndt, Jahn, Hoffmann von Fallersleben und andere zum Opfer. Denn nach dem Sieg über Napoleon hatte er es Arndt unter Bezugnahme auf den Wiener Kongress, das heißt im Sinne jener zweiten Front, gewagt, deutsche Fürsten des Hochverrats an ihrem eigenen Volk zu bezichtigen. Zitat: Die Zeit wird kommen, schrieb er, wo man Fürsten, die wider Deutschland freveln, nicht mehr Unglückliche Verblendete durch die Angst um das Wohl ihrer Untertanen in einer falschen Politik missgeleitete Männer nennen wird, sondern wo man den einen Hochverräter nennen und als einen Hochverräter strafen wird, der den Eidschwur gegen sein Volk bricht. Fragt man in einer Perspektive der Ideengeschichte nach den Hintergründen der Überzeugungen Arndts, so stößt man vor allem auf Fichte, Schlegel, Kant, Germain de Stahl, Rousseau und sogar Robespierre. Was sie alle verbindet, ist, oberflächlich betrachtet, ihre Aufklärungskritik, die sich jedoch bei näherem Hinsehen als der wie immer geartete Versuch entpuppt, die demokratischen Ideale der Aufklärung gegen deren utilitaristische Verfälschung zu bewahren. Um diesen Zusammenhang zu sehen, kann man beispielsweise einen kurzen Blick auf die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 werfen. Denn dieser historische Akt, der auch Arndt tief beeindruckte, markiert nicht nur den Beginn des Zeitalters der Volkssouveränität, der Verwandlung des Untertanen in mündige Staatsbürger und Patrioten, die das Vaterland in sich tragen, er markiert auch, wie die Ambivalenzen des Textes der Deklaration offenbaren, den Beginn einer geradezu babylonischen Verwirrung der politischen Sprache, die begleitet wird vom Machtkampf um die öffentliche Meinung. Die ungeschützte Demokratie der ersten französischen Republik wurde daher schnell ein Opfer der Demagogie und schließlich der Herrschaft des Terrors. Dieser mitunter überraschend kurze Weg ist eine geschichtliche Erfahrung, die Frankreich und Deutschland in unterschiedlichen Epochen durchlebt haben. Er sollte zu allen Zeiten als Mahnung im Gedächtnis bleiben, wenn es wieder einmal darum geht, im Namen des Anstandes, der Toleranz und der Menschenwürde, die Menschenwürde Andersdenkender zu verletzen und die Toleranz mit Füßen zu treten. Tatsache ist, dass der wesentlich durch Rousseau begründete republikanische Diskurs bereits zum Beginn der französischen Aufklärung in zwei Lesarten existierte, deren jeweilige politische Ethik die jeweils andere Lesart ausschließt, die aber im politischen Diskurs des revolutionären Umbruchs koexistieren. Mit lapidaren Worten trifft August Wilhelm Schlegel den Kern des eigentlichen Problems, wenn er feststellt, es sind Rousseaus Lehren, ausgewässert und gut oder übel mit den ökonomischen Maximen zusammengeknetet. Denn die Sittlichkeit, worauf alles scheinbar abzielt, ist doch nichts anderes als ökonomische Brauchbarkeit. Und weiter, dass man echten Patriotismus aus dem Eigennutz hervorzulocken gedachte, wobei man sich so sehr verrechnete, dass unter der Maske von jenem dieser nur umso ungehinderter sein Spiel treiben konnte. Arndts Sprachkritik, dies sei hier kurz eingeworfen, sowie bestimmte auch irrational anmutende Animositäten gegenüber Frankreich haben genau hier ihren wesentlichen Ursprung. Um diesen komplexen philosophischen Befund, der eine tiefe Bedeutung für das Verständnis Arndts besitzt, in der einfachsten zeitgenössischen Frageform zu verdeutlichen: Geht der Volonté générale als Ausdruck der Volkssouveränität die Summe partikularer Interessen voraus? Beruht die Ethik des Gemeinwohls also auf der Ethik des partikularen Nutzens und des Interessenausgleichs im Tauschhandel? Oder beruht die Ethik des Gemeinwohls umgekehrt, gerade auf der Solidarität und Opferbereitschaft der Bürger, auf dem partikularen Interessenverzicht? Sollte nicht jegliche Ethik, wie Rousseau gelehrt hatte und Friedrich Schiller forderte, auf der Freiheit des Willens und also nicht auf Interesse und Zweck beruhen? Immanuel Kant, der dieses Dilemma erkennt und als Anhänger Rousseaus dessen politische Ethik zu retten versucht, verweist auf die unabhängige Instanz des Gewissens. Arndt und Fichte, die beide nach anfänglicher Begeisterung für die Französische Revolution die Ambivalenz ihrer liberalen Verheißungen erkennen, verbinden die demokratische Lesart der rousseauischen Grundsätze mit der transzendentalen Kategorie des Gewissens nach Kant. Im Unterschied zu Fichte, der atheistischen Gedanken näher steht, ist das Gewissen für Arndt ohnehin eine Instanz seiner religiösen Überzeugung. Dennoch argumentieren Arndt und Fichte sehr ähnlich, und so erweist sich der tiefergehende Vergleich als hermeneutisch sehr hilfreich. Denn so wie Fichte in Wahrheit keinen Bruch seiner politischen Ethik zulässt, wenn er 1793 die Französische Revolution noch zu Beginn ihrer jakobinischen Phase öffentlich verteidigt und nach dem Aggressionskrieg Frankreichs die Reden an die deutsche Nation formuliert, so steht auch Arndt trotz aller Feindseligkeiten gegenüber Frankreich zeitlebens auf dem Boden derselben Ethik. Und dies ist im Grunde kein Widerspruch, wenn man bedenkt, was der Weg vom Kosmopolitismus zum Patriotismus eigentlich bedeutet. Denn die gesetzlich geschützte Freiheit, die den Staatsbürger vom Untertanen unterscheidet und den Rechtsstaat ausmacht, wurde nicht geschenkt, fiel nicht vom Himmel. Sie hatte in Frankreich und Deutschland innere und äußere Feinde und sie musste gegen diese Feindschaften mit Vaterlandsliebe und Hass und mit dem Einsatz des Lebens erkämpft werden. Für Arndt und Fichte folgte die Verwirklichung des freien Willens der Bürger sowohl dem Gebot der rousseauischen Volkssouveränität wie auch dem Sittengesetz, wie es Kant als Kriterium der Menschenwürde formuliert hatte. Und beide, Fichte und Arndt, verbinden das Konzept einer nationalen Erziehung mit dem Gedanken einer moralischen Erneuerung der Gesellschaft, die den mündigen Bürger im Sinne der Aufklärung, wie Kant es definiert hatte, und den selbstlosen Vaterlandsverteidiger hervorbringt. Hier liegt auch der eigentliche Kern der politischen Ethik Ernst Moritz Arndt, von dem aus sein gesamtes Schaffen einschließlich der heute problematisch anmutenden Aspekte erklärbar wird. Denn was konnte das Anliegen einer moralischen Erneuerung der deutschen Nation bzw. die Erfindung eines deutschen Nationalbewusstseins zunächst anderes für Arndt bedeuten, als im Sinne Rousseaus hinabzusteigen zum Volk, ganz im Sinne der Romantik den Mythos des Volkes zu beschwören, als einen Hort unverfälschter Treuherzigkeit, Tugend und dabei gleichzeitig lange vor der napoleonischen Besatzungsmacht die französische Überfremdung der höfischen Kultur in Deutschland zurückzuweisen. Es ist wenig erstaunlich, wenn Arndt dabei ganz im Sinne der romantischen Wiederbelebung der nordischen Mythologie, der Hinwendung zu Volksliedern, Volksmärchen, seinerseits den germanischen Gründungsmythos beschwört. Und was hätte näher gelegen, als auf die Germania des römischen Geschichtsschreibers Tacitus zurückzugreifen, der die Germanen in überschwänglicher Weise für ihre Tapferkeit und Treue, ihre Aufrichtigkeit und Sittlichkeit und sogar für ihre ethnische Unvermischtheit gelobt hatte. Arndt konnte übrigens genau die gleichen Topoi als angeblich zeitlos gültige Merkmale des deutschen Nationalcharakters in dem von Napoleon verbotenen Buch de l'Allemagne von Madame de Staël nachlesen. Dass dieser vermeintliche Nationalcharakter der Deutschen als idealisierte und mit christlichen Werten untersetzte Ethik wiederum den Lebensnerv der Romantik traf, ist kein Zufall. Ebenso wenig die Tatsache, dass nunmehr umgekehrt Deutschsein vielerorts als Inkarnation aller Ritterlichkeit verstanden und propagiert wurde. Deutschtümelei nannten es seither die Spötter aller Couleur. Dabei hatte gerade der romantische Rekurs auf das mittelalterliche Ideal der Ritterlichkeit seit Herder, bei dem es zuerst auftaucht, und Edmund Burke, eine exakt auszumachende ethische Zielfunktion. Und es ist absurd, mit heutigen Augen hinter der zeitgenössischen Verklärung mittelalterlicher Poesie und Denkungsart eine reaktionäre oder weltabgewandte Haltung zu diagnostizieren. Wäre die Suche von Idealbildern in der Vergangenheit prinzipiell ein Zeichen reaktionären Denkens, dann müssten wir die Renaissance neu definieren. Die für die Romantik typische Verklärung mittelalterlicher Poesie und ihres auch von Arndt vertretenen Idealbildes christlicher Ritterlichkeit ist eine Verneigung vor selbstlosem Opfermut, aufrichtiger Gesinnung und Treue zum gegebenen Wort. Sie steht als solche von Herder bis zu Richard Wagner im Zentrum aller Kritik an der Egomoral des hereinbrechenden utilitaristischen Zeitalters. Für Arndt daher auch eine häufig gebrauchte Metapher, wenn es um die Propagierung dessen ging, was er als deutsche Gesinnung einforderte. Auf den Soldatenkatechismus wurde hingewiesen, auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Ritterlichkeit. Hier spricht Arndt gar von Rittern des Volkes als demütigen Dienern und Beschützern der Schwachen, der Hilflosen, Unterdrückten und so weiter. Es ist übrigens auch kein Zufall, dass Arndt die Form und den Titel eines Katechismus wählt. Denn Frankreich und damit auch Europa wurden seit der Spätaufklärung mit sogenannten Katechismen der Bürgermoral überflutet. Dabei handelt es sich um Texte, die in leicht verständlicher Sprache eine atheistische Ethik des Nutzens, das heißt den modernen Utilitarismus einer auf Tauschhandel gegründeten Ordnung als das letzte Wort der Naturwissenschaft vom Menschen propagierten. Arndts Katechismus bildet aber genau in diesem Sinn eine vollständige Antithese und gerade dieser Umstand mag noch einmal sein zutiefst bewusst gestaltetes ethisches Anliegen verdeutlichen. Ich muss zum Schluss kommen, muss also 90% weglassen. Man sollte niemanden dafür kritisieren, dass er heute über Arndt stolpert. Das ist mir selber gründlich auch widerfahren. Es offenbart sich darin eigentlich nur eine Sensibilität gegenüber deutscher Geschichte, auf die wir stolz sein sollten und die auch geboten ist. Das weiß jeder. Man sollte aber auch entgegen dem Geist unserer Zeit generell das Studium der Geschichte fördern und fordern, um Blauäugigkeit vorzubeugen. Ich bleibe bei meinem Plädoyer für Arndt, ja, aber. Aber, weil es einen offensiven Umgang braucht mit den Problemen, die der Namenspatron bereitet. Und so wie ich es gesagt habe, es bedarf eines Konzeptes, es bedarf gründlicher Forschung. Was spricht dafür? Ganz kurz. Es gibt in meinen Augen keinen deutschen Publizisten, der vergleichbar mit Arndt eine aus kritischer Rezeption der Aufklärung abgeleitete demokratische Ethik in dieser Breite und Überzeugungskraft direkt ins Volk getragen hätte. Seine Vorbilder Rousseau, Kant, Fichte haben entgegen ihrem eigenen Willen teilweise nicht fürs Volk, sondern für die gelehrte Welt geschrieben. Arndt ist so gesehen ein philosophischer Prophet des Volkes und für das Volk. Noch ganz schnell ein Zitat von ihm: Wer nicht in dem Volke lebt, wird nicht täglich von dem Volk und nicht täglich von dem Volk empfängt und annimmt, wird immer dümmer und enger, wie klug und weit er sich auch dünken mag. Und wenn ich etwas weiß, so weiß ich es durch das Volk. Habe ich noch eine Minute? Eine. Ich möchte das, was eigentlich schon gesagt worden ist, als positive Punkte, die dafür sprechen, diese Tradition in einem auch heute und für die Zukunft in einem positiven Licht zu sehen. Arndt steht für die Erhebung des Einigenden in Deutschland gegenüber dem Trennenden. Er steht für eine militärische Ethik, die für seine Zeit einzigartig ist. Er steht für Demokratie in dem Sinne, wie es damals möglich war. Auch Rousseau könnte man vorwerfen, nicht im heutigen Sinne Demokrat gewesen zu sein. Den Hass gibt es übrigens auch bei Rousseau. Er ist einfach die Kehrseite der Liebe zum Vaterland und des Patriotismus. Arndt steht für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, für alle Dinge, die auch heute einen Rechtsstaat ausmachen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Bach.